Wir haben es tatsächlich geschafft. Seit Mai 2017 beschäftigt uns als Gemeinde und mich insbesondere als Prediger das Markus-Evangelium. Ich hatte das Vorhaben, gemeinsam mit euch durch das gesamte Evangelium zu predigen, zu hören. Und wir sind tatsächlich im letzten Kapitel angekommen. Deswegen vielleicht fragt sich jemand, wenn wir am Jahresabschluss, warum kommt jetzt Markus 16, warum reden wir jetzt gleich über die Auferstehung Jesu? Wir haben doch gerade Weihnachten hinter uns. Das hat die Bewandtnis, dass ich dachte, man muss auch Schluss sein, 2018 ist jetzt ein guter Moment, wo wir mal zum Ende kommen können. Also, heute ist die 37. Predigt zu diesem Buch. Und das Ende des Markus-Evangeliums ist für uns alle, für jeden Menschen eine größte Zumutung. Denn wenn es um die Auferstehung von den Toten geht, dann ist das für viele ziemlich irre. Und für viele erscheint es auch heute noch, muss man sagen, denn früher war das nicht anders, war einfach irrsinnig. Was soll das? Wie soll jemand aus den Toten auferstehen? Aber dass die Auferstehung Jesu ein historischer Fakt ist, ist die logischste Schlussfolgerung, die es geben kann. Denn tatsächlich haben bis zum heutigen Tag, passiert es immer wieder, wissenschaftlich denkende Menschen, die an diesem Phänomen sich herantrauen und wagen, versuchen die Beweislage, die Quellenlage und die ganzen Phänomene, die um die Auferstehung herum passiert sind, zu deuten. Und bis heute gibt es wissenschaftlich denkende Menschen, die am Ende zu dem Entschluss kommen, es kann nicht anders gewesen sein, als dass. Tatsächlich ist es so, dass intelligent denkende Menschen auch heutzutage zu dem Entschluss kommen, das, was berichtet wird, das, was um die Auferstehung herum passiert ist, es gibt nur eine logische Erklärung, da muss wirklich was passiert sein. Das Grab war wirklich leer, Jesus war wirklich nicht mehr da und das, was passiert ist, was uns berichtet wird, muss wahr sein. Da gibt es unterschiedliche Gründe, die man heranführt. Zum Beispiel ist es die Dynamik der Jüngerschaft. Am Anfang war es so, als Jesus rumlief und gepredigt hat, war die Gefolgschaft eine große Zahl, die ihm hinterhergelaufen ist. Als er starb, war die Gefolgschaft, die Jesus hinterherlief, gegen null. Und danach ist auf einmal wieder alles explodiert, obwohl Jesus nicht da war. Irgendwas muss da geschehen sein, dass auf einmal Jesus-Anhänger, Jesus-Nachfolger in Massen auf einmal zusammenkamen und gesagt haben: Wir wollen diesem Jesus folgen. Was ist da passiert? Eigentlich waren sie doch alle schon weg. Und auf einmal waren sie dann wieder da. Also das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass interessanterweise sich das Christentum ausgebreitet hat, zuallererst dort, wo Jesus getötet wurde. In Jerusalem. Dort, wo er begraben wurde. Also dort, wo man im Prinzip am allernächsten an diesem Ereignis dran ist und wo man auch am allernächsten schauen kann, wo ist das Grab? Nun, das ist sehr interessant. Ein Theologe schreibt, die Auferstehung Jesu wurde nur wenige Gehminuten von seinem Grab entfernt gepredigt. Als Ergebnis der ersten Predigt, unmittelbar nachdem ein auferstandener Christus verkündigt worden war, glaubten 3000 Menschen. Also auf einmal war da irgendwie eine Dynamik, eine Bewegung in Jerusalem und an diesem Ort konnte alles nachgeprüft werden. Man konnte sich das Grab anschauen. Aber niemand von den Leuten ist irgendwie dann auf die Idee gekommen, das war doch alles nur Irre. Niemand bestritt, dass es wirklich ein leeres Grab gegeben hat. Und interessant ist, wir haben das gestern im Gottesdienst gehört, in Markus 15 bringt Markus interessanterweise ganz viele Persönlichkeiten in dieses Kreuzesgeschehen hinein. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Ganz viele Namen tauchen dort auf. Das macht Markus auch unter anderem deswegen, indem er Namen nennt, sagt er seiner Leserschaft, fragt sie doch selbst. Geht zu den Leuten hin. Das sind Augenzeugen. Geht zu denen hin. Und sie werden das euch sagen. Das sind sozusagen seine Fußnoten, die er gibt. Er spricht nicht einfach von ominösen Gestalten, von religiösen Freaks, die an irgendeinen Hokuspokus auf einmal glauben, sondern rechtschaffene Leute, die mitten mit beiden Beinen im Leben stehen, haben irgendwas erlebt und er nennt sie und sagt, geht zu denen hin und fragt sie. Und unser heutiger Text in Markus 16 gibt einen weiteren wichtigen Grund. Und der ist sehr, sehr wichtig, den wir heutzutage oft vergessen. Kein einziger Jude rechnete tatsächlich mit einer Auferstehung von den Toten. Die Juden haben an sowas nicht geglaubt. Für Juden war sowas genauso irre, wie für jemanden, der im 21. Jahrhundert hier in Emmendingen lebt, dass ein Toter einfach aus dem Grab aufsteht und wieder lebendig ist. Lass uns mal schauen, wie die Jünger auf diese Auferstehung von den Toten reagiert haben. Markus 16, ab Vers 1 bis 14 möchte ich erstmal lesen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und Jesus zu salben. Es geht hier um die Salbung eines Verstorbenen. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Als Jesus aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich 2 von ihnen, bekannt unter den Namen Emmaus-Jünger, in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündigten es den übrigen, auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte Jesus sich den 11 Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenszärtlichkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Also der fehlende Glaube ist in diesem Kapitel mega zentral. Es wird wiederholt, 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 dass jeder Leser auf den Trichter kommt, die Leute glauben an so etwas nicht. Außer sie sehen etwas mit ihren eigenen Augen. Ansonsten ist es für sie völlig weit weg. Niemand ging in dieser Zeit, kein einziger Nachfolger Jesu ging davon aus, dass Jesus hält, was er verspricht. Nicht einer, nicht ein einziger. Alle waren entsetzt. Alle waren entsetzt darüber. Auch die Frauen gingen nicht, wenn man das vielleicht so denkt, in einem Art Glauben zum Grab sagen, hey, heute ist der 3. Tag. Jesus hat immer wieder gesagt, dass er am 3. Tag auferstehen wird. Heute ist der 3. Tag. Wir gehen jetzt zum Grab, weil es leer sein wird und Jesus auferstanden ist und uns begrüßen wird. Was haben sie denn im Gepäck? Im Gepäck, sie sind nicht ausgerüstet mit Glauben, sondern mit Einbalsamierungsöle für Tote. Also die hatten die Erwartung, hier ist nur Verlust, hier ist Hoffnungslosigkeit, hier ist Trostlosigkeit, hier ist Tod. Und deswegen gehen wir dort jetzt hin. Weil Jesus in Eile vom Kreuz herabgenommen wurde, schnell begraben wurde, mussten sie diese rituelle Ölung, will ich das jetzt mal nennen, unter Juden, wollten sie dann komplettieren. Sie sind aber nicht dazu gekommen, Gott sei Dank. Und das ist halt interessant. Die Totenauferstehung war für die Juden außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Und dennoch, obwohl das für Juden der damaligen Zeit, in der Generation von Jesus, völlig abwegig war, bringt Markus es in seinem Bericht immer wieder, immer wieder, immer wieder. Beachtet, die diese Reihe schon öfter jetzt mitbegleitet haben, wissen, Markus ist ein sehr fixer Erzähler. Der ist nicht ausschweifend. Er ist sehr bündig. Es geschah das, es geschah das, es geschah das. Also nichts zweimal sagen, einmal reicht und dann gehen wir weiter, ja? Denn ich möchte mit meinem Bericht fertig werden. Also ein Kurzschreiber, so wie ich vielleicht. Aber kein Kurzredner. Aber bei der Ankündigung der Auferstehung macht Markus genau das Gegenteil. Da wiederholt er, wiederholt er, wiederholt er. Leute, der wird auferstehen, der wird auferstehen, der wird auferstehen. Und er bringt den Juden etwas vor die Augen, so, ihr glaubt es nicht, aber es wird passieren. Ihr glaubt es nicht, ihr haltet es für unmöglich. Es wird passieren. Zieht euch warm an. Wenn Jesus etwas sagt, dann hält er sich auch dran. Und wenn man weiß, meine ganze kulturelle Umgebung, alle Juden, die ich ja mit dieser Botschaft erreichen möchte, die glauben an sowas nicht. Wenn ich Markus wäre, dann wäre es viel einfacher zu sagen, ich kreiere eine Art religiöses Wertesystem ohne Glaube an eine Auferstehung. Denn in meinem jüdischen Kontext glaubt niemand an sowas. Und dann bekomme ich viele Anhänger, weil sie sagen, oh ja, dieses religiöse System mit diesen Werten ist ja heutzutage auch so. Von Jesus ist ja jeder Fan. Niemand kann irgendwas gegen Jesus sagen, weil er so weise ist und so liebevoll, Nächstenliebe, pipapo, diese ganzen Sachen, die finden wir hier alle ganz toll im Westen, ja? Aber wenn wir diese ganzen übernatürlichen Dinge mit der Auferstehung rausnehmen, dann ist das überhaupt kein Problem, an Jesus zu glauben. Dann ist jeder Christ. Will es auch jeder sein. Wer will sich schon gegen Jesus wenden? Aber Markus hat es nicht gemacht. Obwohl es für ihn einfacher gewesen wäre, einfach zu sagen, glaub an Jesus, er ist tot, wie alle anderen Religionsstifter auch. Aber das Beispiel, was er uns gegeben hat, ist doch einfach toll, das ist doch nachahmenswert. Das ist nicht seine Botschaft. Er sagt nicht einfach, Jesus war ein toller Typ und lass uns einfach mal so sein wie Jesus. Oder lass uns so sein wie Buddha oder wie Mohammed oder sonst was. Sondern er sagt, Jesus ist derjenige, der gesagt hat, ich werde den Tod besiegen. Das ist irre. Das ist Irrsinn. Das macht keinen Sinn, wenn er eine Geschichte produzieren möchte. Eine Geschichte, die aus seiner Sicht möglichst viele Menschen einfach annehmen können, weil es sie nichts kostet, weil es ihnen keinen übernatürlichen Glauben kostet. Dann sagt er einfach, hey, der ist gestorben, aber sein Beispiel war super. Aber das macht er nicht. Er bleibt dabei. Und obwohl niemand damit rechnete, dass Jesus wirklich aufersteht, können wir sehen, dass genau diese Botschaft von der Totenauferstehung Tausende in Faszination und Glauben gebracht hat. Irgendwas, selbst wenn du sagst, ich glaube das immer noch nicht, aber irgendwas musste in diesen Tagen geschehen sein, dass so viele Menschen in diesen Bann gezogen werden. Es folgen zwei weitere Beweise, die ich euch für die Auferstehung bringen möchte. Und diese zwei Beweise, die betreffen jetzt eher uns. Wenn du sagst, ja, ich bin kein Jude, ich bin Emmendinger oder Neigeschmeckter, so wie ich. Ich habe mit diesem ganzen Kontext nichts zu tun. Wir kommen jetzt zu zwei Punkten, die für uns besonders interessant sind, weil die Konsequenzen aus diesen Tatsachen für die Auferstehung treffen uns heute sehr persönlich. Ich nenne sie die unerwarteten Folgen der Auferstehung, die unerwarteten Konsequenzen der Auferstehung. Und das eine ist, was die Auferstehung von Jesus aus den Toten für den Wert der Frauen bedeutete. Für den Wert der Frauen. Jesus war jemand, der schon zu seinen Lebzeiten auf Erden, in seinem dreijährigen Dienst, den Wert der Frau sehr stark betont hatte. Und vielleicht sagst du, ja, und ich weiß, dass ich wertvoll bin. Herzlichen Glückwunsch, dass du im 21. Jahrhundert aufgewachsen bist. Zu Jesu Zeiten war das nicht so. Da waren Frauen eigentlich, wir werden es gleich noch sehen. Wir sehen erstmal, was Jesus getan hat. Jesus hat ziemlich viele Dinge über Frauen gesagt und auch, wie er mit ihnen interagiert hat, hat der Gesellschaft gezeigt, Jesus hat einen anderen Blick auf die Frauen wie alle anderen um ihn herum. Jesus hat zum Beispiel darauf Wert gelegt und betont, Mann und Frau sind beide Ebenbilder Gottes. Nicht nur der Mann, sondern auch die Frau ist in die Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen. Frauen wurden von Jesus öffentlich angesprochen. Hast du nicht gemacht. Schlechte Idee. Nicht einfach als Mann auf der Straße eine Frau anschauen, machst du nicht. War Jesus aber egal. War Jesus egal, was man nicht machen darf, sondern er hat gesagt, das ist richtig und das ist gut. Frauen sind nicht einfach weniger wert, nur weil sie Frau sind, sondern ich spreche sie auch öffentlich an. Mann und Frau waren ein Teil der Gefolgschaft, des Jüngerkreises von Jesus. Nicht nur Männer, Theologiestudenten, sondern auch Frauen gehörten dazu und folgten ihm nach. Mann und Frau werden von Jesus für großen Glauben gelobt. Mann und Frau werden Wahrheiten über den Glauben anvertraut. Es gibt Dinge, die Jesus nur einer Frau gesagt hat. Meine liebe Schwester Elisabeth hier in den vorderen Reihen sagt, wenn Jesus etwas Wichtiges sagen, weitergeben wollte, dann hat er es immer einer Frau anvertraut. Weil es dann vielleicht die große Runde macht, aber ich weiß nicht, was du damit meinst. Keine Ahnung. Oh, das war ein böses Vorurteil, ne? Wir können später drüber reden. Jesus führt Mann und Frau in tieferes geistliches Verständnis. Sagt nicht nur einfach, hallo, schön, ich habe dich gesehen, aber wenn es jetzt um wirklichen Tiefgang geht, dann darfst du bitte rausgehen. Nein, Jesus wollte, dass die Frauen auch dabei sind und es hören. Jesus heilt und befreit von Dämonen nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Jesus betont die persönliche Verantwortlichkeit, die persönliche Verantwortung des Individuums, nicht nur von den Männern, sondern auch von den Frauen. Frauen sind selbstdenkende Wesen und sie sind auch verantwortlich für ihre Taten, egal ob gut oder schlecht. Das hat er sehr deutlich herausgestellt. Jesus verurteilt die Degradierung von Frauen, indem man sich einfach so mal eben von ihnen scheiden lässt, nur weil man gerade keinen Bock auf sie hat oder sie den Toast verbrannt haben. Was tatsächlich gängige Praxis früher war, dass wenn du geheiratet hast und irgendwas, auch meinetwegen im Haushalt, nicht so lief, wie du als Mann das wolltest, dann konntest du einfach dich scheiden lassen, Punkt. Und Jesus hat gesagt, so ist es nicht in Ordnung. Nur weil sie eine Frau ist, kannst du nicht so mit ihr umspringen. Und Jesus gebraucht Frauen zur Illustration himmlischer Prinzipien. Nicht nur die guten Männer, sondern auch die Frauen. Also Jesus betont den Wert der Frau von Anfang bis zum Ende. Aber wir sehen, dass in der Totenauferstehung von Jesus die Frauen auf eine Art und Weise gewürdigt wird, dass sie wirklich einzigartig ist. Einzigartig und eigentlich auch unbeschreiblich. Wir lesen in den Versen 9 bis 11 Folgendes. Als Jesus aber früher am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst nicht seinen Kumpels, nicht seinen Jüngern, die geistlichen Muskeln, die haben zumindest versagt in diesen Tagen, nicht zu denen ist er zuerst gegangen, sondern zuerst zu einer Frau. Bekloppt! Das machst du nicht. Ist Jesus aber egal. Jesus macht's trotzdem. Jesus geht zu Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündigte denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Jesus sagt dann in Vers 14, dort nicht Jesus sagt, es wird berichtet, was er getan hat, in Vers 14, nachher offenbarte Jesus sich den 11 Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenszärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Jesus sagt, ihr habt unter anderem dieser Frau, die zu euch gekommen ist und davon erzählt hat, habt ihr nicht geglaubt. Das ist schon ein hartes Stück zu dieser Zeit, zu den Männern nicht zu gehen. Ihr habt der Frau nicht geglaubt in geistlichen Dingen. Das ist schon eine ziemliche Packung, was Jesus hier denen liefert. Was ist daran so besonders? Wenn Markus sich eine Geschichte ausdenken würde, wie Jesus auferstanden ist, hätte er niemals in seinem Leben in dieser Geschichte Frauen vorkommen lassen. Würden. Er hätte sie einfach unterschlagen, er hätte sie nicht in die Geschichte gebracht und vor allem nicht als allererste Zeugen der Auferstehung Jesu Christi. Denn Antike, in dieser Zeit Philosophen, haben gegen die Auferstehung von den Toten argumentiert. Wie? Sie haben tatsächlich als Philosophen in ihren Schriften geschrieben, na, die ganze Geschichte der Auferstehung fußt auf ein Zeugnis von Frauen. Das kann ja nicht gehen. Zu der Zeit ein jüdischer Geschichtsschreiber, der kurz nach Jesus gelebt hat, wenige Jahre danach, hat geschrieben, Das Zeugnis der Weiber soll nicht zulässig sein. Also wenn sie ein Statement auch vor Gericht zum Beispiel geben, das soll nicht zulässig sein wegen der ihrem Geschlechte eigenen Leichtfertigkeit und Dreistigkeit. Also mit anderen Worten, die Frau ist dreist und leichtfertig und deswegen ist sie nicht glaubwürdig und deswegen glauben wir keine Aussage, die den Mund der Frau verlässt. Und wenn wir vor Gericht stehen und wollen wissen, was ist wahr, was ist unwahr, dürfen nur Männer reden, weil sie nicht leichtfertig und dreist sind wie die Frauen, wie wir ja alle wissen. Das ist krass. Von daher, Markus wusste, indem er das aufschreibt, alle philosophisch denkenden oder klar denkenden Menschen zu dieser Zeit werden sagen, wirklich? Du willst deine Botschaft an einer Zeugenaussage von einer Frau hängen? Bist du bescheuert? Das kauft dir kein Mensch ab. Markus muss einen Grund gehabt haben, das zu tun. Vielleicht ist etwas an diesem Morgen passiert, dass er dabei bleibt, dass er sagt, auch wenn mir niemand glauben wird, es ist trotzdem wahr und ich werde diese Details nicht verändern. Die Rabbis haben zum Beispiel in dieser Zeit Folgendes geschrieben. Lass die Worte des Gesetzes, also biblische Worte, lieber verbrennen, als sie in die Hände von Frauen fallen zu lassen. Lieber Bibel verbrennen, als dass ich einer Frau die Bibel einer Frau anvertraue. Man hat zum Beispiel auch gesagt, glückselig ist der, dessen Kinder männlich sind und unglücklich ist der, dessen Kinder weiblich sind. Und es gibt auch heute noch Kulturen, wo das genau so ist. So weit weg ist das nicht. Und auch ein schönes Morgengebet, gelobt seist du, Herr, unser Gott, Herrscher des Universums, der mich nicht als Heide, Sklave oder Frau geschaffen hat. Das ist doch mal ein Lobpreis, oder? Danke Gott, dass ich keine Frau bin. Das ist krass. Das ist massiv. Warum bringe ich das? Ich hoffe, ihr merkt die Ironie, wenn ich das so überzeugend darlege. Jesus setzt Frauen als Kronzeugen für seine Auferstehung ein. Und das ist Hohn zu dieser Zeit. Die Frauen waren die Letzten am Kreuz und die Ersten am Grab. Es waren die Frauen, die eine unglaubliche Wirkung hatten in den ersten Tagen des Christentums. Und dieser Fakt sollte uns mindestens aufhorchen lassen, dass wir sagen, warum ist das so? Was ist da passiert? Warum war es den Christen so wichtig, bei dieser Sache stehen zu bleiben, da den Punkt drauf zu legen? Das eine ist, dass es für uns zu einem echten Indiz wird, es ist wirklich was an diesem Tag geschehen? Ist da vielleicht wirklich was dran? Und zweitens, wir können daraus eine Folgerung feststellen, Gott würdigt Frauen. Jemand hat gesagt, diese Frauen waren nicht nur die ersten Zeugen der Auferstehung Jesu, sondern sie stehen auch für immer als Beispiel für alle Gläubigen. Ob du willst oder nicht, ob du ein Frauenhasser bist oder nicht. Es ist so. Und ich denke, das ist ein Grund zur Dankbarkeit, denn alles das, was wir so heute als selbstverständlich sehen, meine Lieben, das kommt nicht einfach nur vom Denken des Menschen. Denn Jahrtausende hat das nicht funktioniert. Es brauchte jemanden, der das verändert hat. Und die Auferstehung Jesu hat massiv in unseren Geschichtsverlauf eingegriffen und Frauen hier unter uns Rechte verschaffen, die es ohne ihn, das ist meine feste Überzeugung, nicht so gegeben hätte. Denn dort, wo das Christentum nicht vorherrschend ist, wo das Evangelium von Jesus Christus und von seiner Auferstehung nicht gepredigt wurde, sehen wir diese Art von Werte nicht, die wir genießen und schätzen. Man sollte wissen, aus welchen Wurzeln etwas kommt, um eine neue Dankbarkeit zu bekommen. Wir kommen zu einem nächsten Punkt, ein weiteres Indiz. Das wichtigste Indiz für die Totenauferstehung ist eine weitere Konsequenz, die diese Auferstehung mit sich bringt. Und zwar ist das die Veränderung der Jünger. Die Veränderung innerlich der Jünger Jesu. Wir lesen 15 bis 20. Und er sprach zu ihnen, Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen, für sie unbekannten Sprachen sprechen oder reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen. Das ist Christi Himmelfahrt. Und er setzte sich zur Rechten Gottes. Jene aber, also die Jünger, zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Was sind das hier für Dynamiken? Lass uns das kurz zusammenfassen. Das letzte Mal, als ein Jünger von einem Jünger etwas geschrieben wurde, war Petrus im Markus-Evangelium, vor der Kreuzigung. Während der Kreuzigung kein Jünger weit und breit. Alle haben beide Beine in die Hand genommen und los, weg hier. Hier gibt's nichts zu holen für uns, nur den Tod. Wir sehen, Petrus verriet Jesus, er hat ihn verraten. Er versagte als Freund. Wir lesen, dass er dann über seine Sünde, über seinen Verrat weinte. Und wir lesen, in Vers 14 haben wir es gerade gelesen, kurz vor dem Text, den ich gerade las, dass Petrus mit seinen Jüngern von Jesus getadelt wird dafür, dass sie nicht glauben, dass ihr Herz hart ist. So, wir haben es wirklich mit einer verkorksten Bande zu tun, die jammern und heulen, die weinen und wehklagen, die einfach nicht wissen, was sie tun sollen, die 3 Jahre ihres Lebens investiert haben, einem Jesus nachzufolgen und sämtliche Erwartungen, die sie in diesen Jesus gesetzt haben, wurden aus ihrer menschlichen Sicht enttäuscht. Auf einmal war er nicht mehr da. Die waren, wenn du es so willst, in einem tiefen Loch, in einer tiefen seelischen, emotionalen Depression festgehalten. Sie konnten aus ihrer Haut nicht heraus. Was passiert als nächstes mit solchen Leuten? Was fängst du mit so einem Haufen, mit so einem Klumpen Jüngern an? Jesus geht genau zu ihnen hin und er sendet sie aus. Und diese Männer krempeln die ganze Welt um bis heute. Sie haben die Welt förmlich auf den Kopf gestellt. Dass große Machthaber Angst bekommen haben vor dieser kleinen Popelbewegung mit einer Botschaft, die nicht mit Schwertern kommt, sondern einfach mit der Liebe Jesu Christi am Kreuz und dass er von den Toten auferstanden ist. Und hat so einen gewaltigen Impact, so einen gewaltigen Impact, Einschlag, so eine gewaltige Auswirkung gehabt, dass sie sich nicht erklären konnten, was ist das, was hier passiert ist? Eben gerade waren sie traurig und weinend und jetzt sind sie mutig und predigend. Und das, was geschieht, die Wunder, die auch da geschehen, es steht ja, es werden ihnen Zeichen folgen. Sie werden wundersame Dinge tun. Wie kann das passieren? Wie kann das sein, dass auf einmal diese Christen in dieser Art und Weise ihren Glauben ausüben können? Irgendetwas muss geschehen sein. Wenn du nicht an die Auferstehung glaubst, dann musst du aber mir die Frage beantworten, was ist dort passiert, dass diese Männer auf einmal von jetzt auf gleich auf eine Art und Weise aufblühten, mit einem neuen Mut, mit einer neuen Freude, mit einer neuen Hoffnung, auf einmal angefangen haben, die Botschaft zu predigen, die sie für absolut unmöglich hielten und Gott das noch bestätigte durch Zeichen und durch Wunder, wie wir es eben gerade gelesen haben. Gott schreibt seine Erfolgsgeschichte mit ungläubigen Feiglingen. Mit ungläubigen Feiglingen. Und das macht uns Hoffnung. Also mir macht's Hoffnung. Mir macht's Mut. Für mich ist das tatsächlich eine Folge der Auferstehung Jesu, dass dort, wo ich denke, ich sehe kein Land, ich habe keine Hoffnung, ich weiß nicht, wie du in das nächste Jahr gehst, aber durchaus gibt es auch Bereiche in meinem Leben, wo ich kein Licht sehe am Ende des Tunnels, wo ich nur Deprimiertheit sehe, wo ich nur Traurigkeit von mir habe. Nicht mein ganzes Leben, keine Angst, ja. Aber es gibt durchaus solche Bereiche. Wie gehe ich in dieses neue Jahr hinein? Und ich sehe hier in unserem Text, dass er uns verheißt, weil Jesus Christus auferstanden ist, haben niedergeschlagene Jünger eine neue Hoffnung bekommen. Eine neue Zurüstung, eine neue Kraft von Gott persönlich. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit diesem Ende dieses Textes? Schauen wir darauf hin und denken, ja, das ist schon alles sehr interessant, was da vor 2000 Jahren alles geschehen ist. Wisst ihr, für mich gab es einen Eye-Opener, als ich das hier gelesen habe. Die Frauen, die zu diesem Grab gekommen sind, die waren nur auf Niederlage eingestellt und sie waren mit Entmutigung und Hoffnungslosigkeit gerüstet. Wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir zu einem leeren Grab gehen und dass wir auf diesen auferstandenen Jesus zugehen, sondern das Markus-Ende stellt uns jetzt die Frage, der Herr ist auferstanden und hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und regiert vom Himmel her hier unter uns. Die Frage ist, werden wir den gleichen Fehler wiederholen, wie die Frauen an diesem frühen Morgen und voller Unglauben im Gepäck auf diesen in den Himmel aufgefahrenen und regierenden Jesus zugehen und mit derselben Erwartungslosigkeit ihm begegnen wie diese Frauen? Wie wirst du darauf reagieren? Für mich ist das eine offene Frage in diesem Text. Jetzt ist das Evangelium zu Ende. Jetzt haben wir es fertig gelesen. Wie reagieren wir darauf? Und viele sagen sich, ich erlebe solche Dinge nicht. Ich sehe diese Dinge nicht, ich sehe keine Wunder, die Gott wirkt, darum gibt es sie auch nicht. Das ist schlechte Erfahrungstheologie, würde ich sagen, weil du deinen Glauben aufbaust aufgrund von deiner Nichterfahrung. Das ist nicht so sehr weise und nicht so sehr gut. Nur weil du nichts erlebst, heißt es nicht, dass es sowas nicht gibt. Nur weil die Frauen zu diesem leeren Grab gegangen sind, voller Unglauben, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Nur weil die Jünger voller Weinen und Wehklagen nicht den Frauen geglaubt haben, dass Jesus wirklich in Macht auferstanden ist, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Genau das Gleiche gilt uns heute. Nur weil du diese Dinge nicht erfährst, heißt das noch lange nicht, dass es auch nicht möglich ist. Und ich erhoffe mir ein Jahr 2019, wo wir tatsächlich unseren Glauben daran anpassen, was uns hier vor die Linse gelegt wird. Welchen Glauben hast du? Welches Vertrauen hast du? Ich sage nicht, dass alles so passiert, wie du es möchtest, dass du einfach schnipp, schnipp, alle sind gesund. Das ist nicht mein Punkt. Aber viele sind resigniert und glauben gar nicht, dass Gott mit Gewalt und Macht eingreifen kann. Wir müssen der Versuchung widerstehen, Gottes Wort auf das Niveau unserer Erfahrung herunterzuschrauben. Nein, 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 das war alles für früher. Das ist nicht mehr heute. Nein, nein, das kannst du heute niemandem mehr zumuten. Doch, kannst du. Kann ich. Und es ist mir egal, ob du das gut findest oder nicht. Ja, es ist eine Zumutung. Aber ich glaube, dass der Herr der gleiche ist gestern, heute und morgen. Und dass er in der Lage ist, Dinge zu tun, die außerhalb unserer Vorstellungskraft sind. Was meint ihr, warum Markus bei Maria Magdalena, der Jesus zuerst begegnet ist, warum sagt er ausgerechnet an dieser Stelle, von der hat er 7 Dämonen ausgetrieben? Warum sagt er das? Warum sagt er das, dass Jesus so eine Macht hat, verbracht hat? Im nächsten Augenblick sagt er, Jesus sagt zu den Jüngern, geht und ihr werdet Dämonen austreiben. Ihr werdet das tun, was ich gemacht habe. Ihr werdet meinen Dienst fortsetzen. Und wenn du das alles zu wunderbar und zu verrückt findest, dann lade ich dich ein, einfach mal zu verweilen hier bei uns, um mit einigen ins Gespräch zu kommen. Ich selber bin Zeuge von mindestens 3 von diesen 4 Zeichen, von denen Jesus hier spricht. Kann dir Zeugnis geben darüber, das ist wahr, das existiert, das lebt unter Christen, die Jesus Christus in diesen Dingen vertrauen und mit Glauben auf seine Worte Antworten geben. Es ist möglich und ich wünsche mir, dass wir darum beten, dass das Niveau unserer Erfahrung an Gottes Wort rankommt. Und nicht, dass wir Gottes Wort runterschrauben auf unser Nichterleben. Die Kirche ist voll von Nichterfahrung, von Nichtwirkung Gottes. So eine Kirche braucht kein Mensch, braucht kein Mensch. Ich glaube, wenn wir im Willen Gottes beten, dann hört uns unser Gott und er antwortet. So, ich muss gucken, wie ich die Kurve kriege. Das Letzte, was ich sage. In Vers 20, dem letzten Vers. Und dann gehen wir zur Stärkung zum Abendmahl über. In Vers 20 heißt es, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort, das gepredigte Wort, das gesprochene Wort, durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Jesus bestätigt seine Botschaft. Jesus bestätigt nicht die großen Apostel. Das ist wichtig, dass wir nicht nach Hause gehen und sagen, ja, das war für damals, damit irgendwie die glorreichen verbliebenen 11 Apostel als eine große Nummer rauskommen. Das ist nicht der Punkt von Markus. Der Punkt ist, dort, wo an Jesus geglaubt wird, wo seine Botschaft von der kraftvollen Auferstehung geprägt wird, da wird der Herr mitwirken. Dort wird er sich zeigen auf übernatürliche Art. Deswegen schauen wir als Christen nicht auf die Apostel, auf irgendwelche Heiligen, die wir irgendwie um Mithilfe bitten oder so, wie es in einigen kirchlichen Bewegungen der Fall ist, sondern wir haben nur eine Adresse und das ist Jesus Christus allein. Und von dem erwarten wir, die Apostel sind für uns Vorbilder, aber nicht etwas, wo wir sagen, ah ja, der Herr hat sie bestätigt. Nein, das ist nicht der Punkt. Die Botschaft wird bestätigt, die Botschaft von Jesus, das ist das, was im Zentrum steht. Und deswegen heißt es auch in Philipper 4, Vers 9, können wir es an der Wand sehen? Jetzt. Was dort schreibt Paulus, ein Apostel Jesu Christi, schreibt er, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. In der nächsten Passage, im 1. Thessalonicher, sagt Paulus etwas Ähnliches. Denn unser Evangelium, unsere Botschaft, erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Christen ahmen dem nach, was wir hier lesen. Mindestens 6-mal fordert Paulus die Christen in seinen Briefen auf, seinem Beispiel zu folgen, so wie er Jesus nachfolgt. Und Paulus macht keine Unterscheidung zwischen den Elementen in seinem Leben, die übernatürlich sind und die natürlich sind. Er sagt, ihr seht, wie ich lebe, oder? Ihr seht, wie ich bete. Ihr seht, wie Gott bestätigt das, was ich tue. Ahmt mir nach. Aber nicht diese übernatürlichen Dinge, die sind nichts für euch. Diese Unterscheidung macht Paulus nicht. Und ich glaube, wir sollten diese Unterscheidung auch nicht tun. Denn Gottes Wort sagt, Gottes Reich gründet sich nicht nur auf Worte, sondern gründet sich auf seine Kraft. Und das ist mein Wunsch für uns. Und mein Gebet, dass das nächste Jahr ein Jahr der Kraft Gottes ist. Wir werden unser Kreuz tragen, wir werden durch schwierige Zeiten gehen. Aber ich möchte nicht den Glauben verlieren, dass Gott alles kann, dass Gott zu allem in der Lage ist und zu allem fähig ist und möchte seine Hand sehen, denn er ist auferstanden und er regiert und arbeitet vom Himmel her. Die Frage ist, sind wir gläubig oder gehen wir wie die Frauen voller Unglaube mit Einbalsamierungsölen im Gepäck auf diesen Jesus zu? Ich will so nicht hingehen. Ich glaube, dieser Bericht ist mir gegeben und so. Waldemar, das nächste Mal machst du es anders.